ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Im altehrwürdigen Tempel auf dem großen Hügel des südindischen Landstädtchens Thirukkarakundram findet das 1000-Milchtopf-Ritual statt. Ein dichter Strom von Frauen schiebt sich betend durch die geheimnisvoll düsteren Gänge. Jede trägt ein Töpfchen Milch auf dem Kopf. Es wird immer enger, immer dampfiger. Viele Frauen sind noch ganz benommen von der Anstrengung des steilen Aufstiegs in der Hitze. Und dann, kurz vor dem innersten Schrein von Gott Shiva, an der Schwelle zum Raum vor dem Allerheiligsten, plötzlich Stress. Der Zelebrant will Ordnung.
Gehen Sie weiter. Machen Sie den Weg frei. Weiter, weiter.
Er nimmt jeweils einen Milchtopf entgegen, läuft in den Schrein und gießt die Milch über die schwarze, phallusförmige Steinskulptur darin, über den Gott Shiva. Dann kommt er heraus, nimmt den nächsten Topf und weiter und weiter. Der Schweiß rinnt ihm über die nackte Brust mit den vielen Gebetsketten. Schnell muss es gehen. Deshalb ist die Ordnung wichtig. Warum? Das zeigt sich, wenn man außen um den innersten Schrein herumgeht, ganz hinten rechts. Dort ist das sogenannte Kuhmaul, eine Schnute aus Stein. Aus ihr kommt die Milch, nachdem sie über die Statue des Gottes geflossen ist. Weil es so viele Gläubige sind und alles geordnet abläuft, kommt sie nicht schwallweise oder sickert müde dahin, sondern rauscht in einem steten, kräftigen Strom. Hierher kommen die Frauen, nachdem sie ihre Milch vor dem Schrein abgeliefert haben. Sie fangen die Flüssigkeit mit Bechern oder hohlen Händen auf und trinken sie. Jetzt wirken alle entspannt und werden gesprächig. Zwei Frauen wenden sich an die Reporterin aus Deutschland.
Trinken Sie doch auch was.
Auf dem Boden zwischen den Milchpfützen huschen Kakerlaken herum. Was wohl alles in der Milch drin ist, die durch 1000 Hände gegangen und durch Leitungen in dem uralten Tempel geflossen ist? Noch dazu bei tropischer Hitze. Doch die beiden Frauen fühlen sich, so wie viele hier, sogar etwas ab und nehmen es mit heim.
Die ist gut für unser Haus.
Gott Shiva kann nach hinduistischer Vorstellung die Energie, die im Kosmos vorhanden ist und zerstörerisch sein kann, bändigen und in geordnete Bahnen lenken. Auf diese Weise kann er die Welt erschaffen und sie erhalten. Er kann die Welt aber, wenn er zornig ist, auch wieder der Zerstörung preisgeben. Die Milch soll auch kühlen, Zorn besänftigen und helfen, eine Ordnung herzustellen, in der die Gläubigen gut leben können. Der stete Milchstrom erinnert an die biblischen Beschreibungen des Landes, in dem Milch und Honig fließen. Das 1000-Milchtopf-Ritual stellt für eine kurze Weile einen solchen paradiesischen Zustand her. Dank der geordneten Bemühungen von unzähligen Frauen mit Milchtöpfchen und des Zelebranten und seiner Helfer. Es hilft den Beteiligten, einem großen Sehnsuchtsziel im Hinduismus näher zu kommen. Der Harmonie mit den Gesetzen des Kosmos, dem Leben gemäß der immerwährenden Ordnung der Welt. Auf dieses Ziel richten gläubige Hindus möglichst alles aus. Was sie tun und lassen, wann sie es tun und lassen, was sie essen und trinken, wen sie heiraten, wo sie wohnen, wie sie bauen. Viele alte indische Tempel sind ähnlich konstruiert wie der, in dem das Milchtopfritual stattfand. Um den zentralen und wichtigsten, aber kleinsten Schrein herum legen sich weitere Mauergevierte, eine Höhle nach der anderen, ineinander geschachtelt, wie bei einer russischen Puppe, nur viereckig. Auch manche Städte sind in dieser Weise konzentrisch angelegt, mit dem Allerheiligsten in der Mitte. Madurai oder Srirangam zum Beispiel. Solche Tempel und solche Städte gelten als Abbilder des Kosmos. Der Architekt K. Dakshinamurti aus Chennai hat sich viel mit alten indischen Schriften über Architektur befasst und lässt sich von ihnen bei seiner eigenen Arbeit leiten.
It is a resonance we are making with the house.
Wir bauen Häuser und Tempel, die im Einklang mit dem Universum sind. Sie schwingen mit seiner Energie mit. In einem Haus, das energetisch mitschwingt, wirst du aufblühen, ein friedliches Leben führen und einen guten Schlaf haben. Es wird alles so gut vorangehen, dass du nach 2-3 Jahren noch ein paar Etagen draufbauen kannst. Es wird dich reich machen.
Und womit genau sollte ein Haus, eine Stadt, ein Tempel oder eine Skulptur, also jede gebaute Struktur, mitschwingen? In welche Ordnung soll sie sich einfügen? K. Dakshinamurti.
Was wir auch bauen, es sollte mit der Natur leben. Es sollte im Einklang mit der Natur sein.
Nach hinduistischem Verständnis ist die Weltenordnung nicht etwa von einem Gott geschaffen. Sie ist einfach da. Schon immer und für ewig. In dieser Welt und wer weiß, in welchen anderen noch. Quasi von Natur aus. Aber was bedeutet Einklang mit der Natur praktisch? Besuch in der Steinmetzwerkstatt von A. Sambandan. In dem Flachbau mit Wellblechdach am Straßenrand werden sogar Götter hergestellt. Zwischen vielen abgeschlagenen Steinstücken stehen halbfertige Vishnus, fertige Lakshmis und Ganeshas. Das ist der Gott mit dem Elefantenkopf. Alle Figuren sind aus Granit, erklärt A. Sambandan. Gerade hat der Mann im traditionellen Wickelrock eine Bestellung für eine außergewöhnlich hohe Skulptur und benötigt dafür einen besonders großen Steinbrocken.
Wir brauchen einen extra Laster, um ihn herzufahren, und einen speziellen Kran, um den Stein abzuladen. Deshalb fahre ich in den Steinbruch, um mir den Block dort schon mal anzusehen.
Die Autofahrt führt in eine Gegend mit leuchtend grünen Reisfeldern. Dörfer ducken sich unter Palmen. Wasserbüffel liegen in Tümpeln. Vor viele Hauseingänge sind die traditionellen, kunstvollen Mandalas gestreut. Eine ländliche Idylle, bis es plötzlich immer mehr rumpelt. Die Straße ist zusehends zerfahren. Immer mehr Lkw mit Steinen und Schotter sind unterwegs. Mehr und mehr feiner Staub ist in der Luft. Er färbt die Straßen, die Bäume und die Häuser grau, legt sich auf allem ab, sicher auch den Menschen in die Lungen. Irgendwo mitten in einer Fläche mit borstigem Gestrüpp biegt eine noch breitere, noch kaputtere Straße ab. Am Ende geht es über eine Holperpiste, bis sich ein Loch biblischen Ausmaßes auftut.
Das ist der Steinbruch.
In mehreren Stufen geht er tief in die Erde hinein. Ganz unten steht ein Bagger. Er muss riesengroß sein, aber die Grube ist gigantisch und der Bagger damit so weit weg, dass er winzig wirkt. Schatten gibt es nicht. Aus einer Art Checkpoint kommt ein Mann mit Wickelrock und Flipflops. Er führt A. Sambandan über den steinigen Untergrund zu einem dunkelgrau-blauen, weit übermannshohen Block. Das Ziel der stundenlangen Reise. A. Sambandan schaut den Stein nur kurz an. Dann seufzt er.
Da ist ein Riss.
Der Riss ist kaum zu sehen, aber vorhanden.
Es wird zu schwierig, damit zu arbeiten. Wir brauchen einen anderen Stein.
Für A. Sambandan ist es ein verlorener Tag.
Es wird 20 bis 30 Tage dauern, bis sie wieder so einen Stein gefunden haben. So große Blöcke sind selten. Dafür muss man hart arbeiten. Und man braucht einen Presslufthammer und einen Kran. Es ist alles verschwendet. So ein super Stein. So viel Aufwand, ihn herauszulösen. So viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Geld verschwendet.
Er hat auch einen Verdacht, wie der Riss in den Stein gekommen ist.
Die haben bestimmt den Riss verursacht, als sie den Steinbrocken aus dem Untergrund herausgelöst haben.
Der Steinhändler ist auch Steinbearbeiter. Aber er hat in seinem Handwerk nie eine Lehre gemacht. Er hat einfach so gut wie immer schon im Steinbruch geschuftet.
Ich habe hier angefangen zu arbeiten, als ich 10 Jahre alt war. In die Schule bin ich halt dazwischen gegangen, am Wochenende oder so. Ich arbeite den ganzen Tag hier, von 8 Uhr früh bis 5 Uhr abends.
Es ist eine risikoreiche Arbeit. Nicht nur wegen der schweren Maschinen und Werkzeuge, wegen des Staubs und der unbarmherzigen Sonne, sondern, Sie sagen es verhuscht.
Wir haben hier keine Lizenz. Die Regierung erteilt einfach keine.
Deshalb wird A. Sambandan auch nicht bei seinem echten Namen genannt.
Die stecken uns ins Gefängnis. 6 Monate.
Dabei fühlen sie sich im Recht.
Wir haben keine andere Möglichkeit für unser Geschäft. Wir brauchen Steine für unseren Lebensunterhalt. Und nur bei diesem Dorf gibt es Steine, die für Skulpturen geeignet sind. Es gibt nirgends sonst diese Qualität wie hier. Und auf Qualität kommt es doch an.
Und die Natur? Tut es Ihnen um sie leid, gerade mit Blick auf den großen Steinblock, der nun Ausschuss ist, und auf die Auswirkungen des illegalen Steinbruchs auf die Umgebung? Sie lachen freundlich und schütteln die Köpfe.
Nein, das Problem hat keiner hier.
Hier offensichtlich unbekümmerte illegale Ausbeutung der Natur, da das Prinzip vom Einklang mit der Natur und das Bemühen, sich nach der Ordnung der Welt auszurichten. Wie passt das zusammen? Wenn der Architekt K. Dakshinamurti ein Haus oder einen Tempel entwirft, geht es ihm nicht etwa ums Material und darum, möglichst wenig in die Natur einzugreifen. Er möchte die Ordnung des Kosmos abbilden.
The universal product is the universe.
Das Produkt ist das Universum. Wir sind das Universum. Du bist ein Element des Universums. In einem Element davon steckt das Ganze.
Entsprechend will er für seine Bauwerke die richtigen Maße und Proportionen finden und anwenden.
Wie ist diese mathematische Theorie entstanden? Unsere Vorväter haben untersucht, wie das Universum ruhig und friedlich in aller Zeit bestanden hat. Und wie? In seinem eigenen Maß.
Alles stehe in einem klaren Zahlenverhältnis zueinander, erklärt K. Dakshinamurti. Das beginne in einem Bereich, der mit dem menschlichen Auge noch nicht erkennbar sei.
8 Subatome sind ein Atom. 8 Atome sind ein Wimpernschlag. 8 Wimpernschläge sind ein Sesamsamen. 8 Sesamsamen sind ein Reiskorn.
Und so weiter und so fort geht das in immer größere Dimensionen bis zu Maßen, die er als Architekt für Pläne verwenden kann, ähnlich wie Meter und Zentimeter. Außerdem wichtig, möglichst rechte Winkel statt Diagonalen, die Himmelsrichtung sowie der Geburtsstern der Bewohner.
Bei Wohnhäusern berücksichtigen wir auch den Geburtsstern der Dame des Hauses, der Mutter, weil sich in unserer Tradition die Frauen ums Haus kümmern. Die Sterne von beiden Partnern sollten im Einklang sein.
Ohnehin werden Ehen in Indien oft so geschlossen, dass die Horoskope der Ehepartner zueinander passen. Und natürlich richte sich der Architekt bei der Planung eines Hauses auch nach den finanziellen Möglichkeiten der Auftraggeber.
Insgesamt sind es 6 Berechnungen, die wir anstellen, wenn wir nach unseren alten Schriften vorgehen. Einkünfte, Ausgaben, Himmelsrichtung, Sterne, Elemente. Dann dividieren wir das durch 3. Nein, Moment, wir multiplizieren es mit 3 und teilen es durch 8.
Da gerät selbst K. Dakshinamurti ein bisschen durcheinander. Wer soll bei so vielen Faktoren noch durchblicken?
In unseren alten Schriften heißt es:
Paramanu idir proktam yoginam drishti gocharam.
Das ist auf Sanskrit. Es bedeutet, nur Yogis können die Teilchen erkennen, die kleiner sind als Atome. Yogis sind Menschen, die meditieren. Seine Sinne zusammenhalten oder seinen Geist mit etwas verbinden, ist Yoga.
Nach K. Dakshinamurtis Verständnis ist der Architekt gewissermaßen ein Yogi. Er kennt die verschiedensten Belange der Menschen und die kosmischen Proportionen und hat die Eingebung, wie er das alles kreativ zusammenbringt, also in einem Plan fasst.
Man muss lesen, in den Tempel gehen, beten, meditieren. Manche bekommen ihre Eingebungen im Wald oder am Meer. Dann kannst du den Klang des Universums hören. Es spricht zu dir. Das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Auf Tamilisch bedeutet das Göttliche die Verbindung zwischen Innen und Außen. Es ist eine Wissenschaft für sich.
Es bedürfe dafür viel Erfahrung, sagt K. Dakshinamurti. Mehr noch.
Um all das zu verstehen, braucht es 2 oder 3 Wiedergeburten. Ein Leben ist gerade mal genug, um zu essen, zu schlafen und ein bisschen in die Sache eingeführt zu werden.
K. Dakshinamurti nennt sich ererbter indischer Architekt. Sein Vater hatte den Beruf schon, erzählt er gerne, ein Onkel und andere Vorfahren und Verwandte auch. Sie haben bekannte Gebäude und Denkmäler geschaffen und ein Bildhauer-College begründet. Die Familie und mit dem Beruf davon abgeleitet auch die Kaste. Sie ist wohl das mächtigste Bezugs- und Ordnungsprinzip der hinduistischen Gesellschaft. Im Einklang mit der ewigen Ordnung zu leben, heißt zunächst einmal, im Einklang mit den Regeln der Familie und der Kaste zu leben. Die können sehr unterschiedlich sein. Wenn etwa ein Krieger bzw. Soldat andere auf Befehl tötet, ist das sein Job und in Ordnung. Bei einem Architekten ist das anders. Nach klassischem Verständnis hat jede Kaste ihre eigene Ethik, ihre eigene Ordnung. Dementsprechend unterschiedlich sind im Hinduismus die Wege zum Heil. Der Bildhauer S. Thambiran hat keine Vorfahren, die Bildhauer waren. Sein Vater war Landarbeiter. Aber das lohnt sich für Thambiran nicht mehr und er ergriff einen anderen Job, eben Bildhauer. In der Gegend gibt es viele Werkstätten, auch dank des Bildhauer Colleges. S. Thambiran hat aber nicht studiert, sondern sein Handwerk on the job gelernt. Yoga, in den Wald gehen, meditieren, um herauszufinden, wie er seine Skulptur gestaltet? S. Thambiran macht es anders, wenn er Rohmaterial geliefert bekommt.
Sobald ich den Stein sehe, weiß ich, was daraus wird. Ich messe auch mit einem Maßband nach.
Er meißelt stets Elefanten.
Das kann ich halt. Ich mag auch Elefanten.
Ob sie Götter darstellen? Thambiran schaut auf diese Frage hilfesuchend seine Nachbarn an, die das Interview neugierig mit anhören.
Was ist das nochmal für ein Gott? Das Elefantenavatar. So genau weiß ich das nicht.
Bevor er eine neue Skulptur beginnt, macht Thambiran ein kleines Ritual.
Wir beten allgemein zu einem Gott, dass wir die Arbeit gut fertig bekommen.
Dafür zündet er dem Gott ein Lichtlein an. Rituale sind im Hinduismus meist Handel auf Gegenseitigkeit. Thambiran arbeitet im Schatten eines Tamarindenbaums neben seiner Hütte. Seine Kinder spielen in der Nähe. Nachbarn kommen und gehen. Manchmal trottet eine Kuh vorbei. Es gäbe jede Menge Ablenkungen und damit Gefahren, denn er ist barfuß und ohne Schutzkleidung mit Hammer, Meißel und auch mit einer Flex und Bohrmaschinen zugange. Deshalb befolgt er fest seine Handlungsmaxime.
Wenn ich am Stein arbeite, darf ich nur denken, ich schlage jetzt hier hin, ich schlage jetzt dahin. Immer nur an das, was ich gerade mache. Wenn ich an irgendetwas anderes denke, bekomme ich Schwierigkeiten. Ich werde nicht mal an meine Familie denken.
Die Ordnung im Kopf hat für den Bildhauer Thambiran einen sehr praktischen Nutzen. Es hilft ihm dabei, sich nicht auf die Finger zu hauen. Unversehrtheit, Gesundheit, Wohlergehen, wirtschaftlicher Erfolg für sich und die Familie. Das alles sind im Hinduismus Messlatten dafür, wie gut es jemand geschafft hat, im Einklang mit der Ordnung der Welt und den ewigen Gesetzen zu leben. Das betrifft dieses Leben und Vergangene, falls jemand an Wiedergeburt glaubt. Was laut Studien des Pew Institutes etwa jeder zweite Hindu tut. Der Architekt K. Dakshinamurti ist sich sicher, dass es für ihn gut war, in einem Haus zu wohnen und zu arbeiten, das er nach den Vorstellungen von Ordnung und Einklang mit dem Kosmos hatte bauen lassen. Es ist eine geräumige weiße Villa nahe dem Meer.
It has peace. And everyone is happy.
Es hat Frieden und jeder ist glücklich. Ich setze um, was sich mein Onkel gewünscht hatte. Ich habe keine Sorgen und meine Frau ist glücklich. Meine Kinder sind verheiratet und haben ihre eigenen Kinder. Und sie sind gebildet. Was kann ich mehr wollen? Es gab Tragödien in meinem Leben. Das kann an meiner letzten Geburt liegen. Keine Ahnung, was ich da gemacht hatte. Es gibt Höhen und Tiefen, aber das Haus hilft mir. Ich mache Rituale und all das Gute kam durch das Haus. Und nach dem Haus habe ich mir 3 Autos gekauft.
Die beiden Frauen vom 1000-Milchtopf-Ritual erzählen, sie besuchen nicht nur den Tempel in Tarakarakundram und nicht nur Gott Shiva, sondern auch zum Beispiel Gott Murugan oder die Muttergöttin ihres Dorfes. Viel hilft viel. Natürlich richten sie sich dabei nach der Stellung von Mond und Sternen. Sie wollen ja alles richtig machen. Dann betont die eine, sie habe 5 Kinder. Und die andere fügt hinzu, alle seien gut geraten und würden studieren. Der Erfolg der Familie ist auch für sie quasi der Beleg dafür, dass ihnen das Leben im Einklang mit der Ordnung des Kosmos gelungen ist. Kein Wunder, dass die Sehnsucht danach so groß ist.
Sterne, Steine, Shiva. Von der indischen Sehnsucht nach Ordnung. Eine Sendung von Bettina Weitz. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026. In ARD Sounds finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.